Es fährt ein Lander immer morgen und lernt die Leute singen. Die ganze Lieder, die er kann, er rennt uns alle freundlich an und schläft vor aller Dinger. Er singt und schläft der Takt dazu, er singt und wird nicht müde und lernt mal gut, da ist er froh und spricht, warum die Gleier so nur zu einem neuer Lieder. Er singt und spielt so aus, ja ei, das ganze Land der Reste, bis seine kleinsten Dörfler neu. Er wurde sehr berühmt dabei und Menzel Wilhelm heißt er. Diese Verse schrieb ein ebenso bekannter Mann, nämlich Ernst Schenke, vor rund 50 Jahren. Und ich habe sie so an den Beginn des heutigen Abends gestellt. Ich meine, es ist vielleicht recht, wenn wir, nachdem er ja nun nicht mehr hier wie Jahr um Jahr den Heimatabend gestalten kann, dass wir uns vielleicht noch einmal an ihn erinnern und auf ihn besinnen. Und ich habe mal in einem Buch geblättert. Ich will es Ihnen zeigen, vielleicht hat es dieser oder jener. Leben in Schlesien, das Buch ist auch schon ungefähr 20, 25 Jahre alt. In dem sind verschiedene bekannte Menschen aus unserem Lande zu Worte gekommen, indem sie auch von ihrem Leben in Schlesien, also hat nicht mit Fernsehen zu tun, das war damals noch anders, in Schlesien zu tun haben. Und hier hat auch Menzel Wilhelm geschrieben, wie es ihm gegangen ist und wie er Menzel Wilhelm geworden ist. Und ich meine, lassen wir ihn vielleicht selber zu Worte kommen. Er hat das überschrieben hier in diesem Buche Bilder vor der Häme. Wie soll es auch anders sein? Daheim, das ist mein Vaterhaus und mein Heimatdorf im Vorland des Isergebirges. Steinkirch heißt es. Steinkirch an Queis, zum Unterschied von Steinkirche im Kreise Münsterberg und Steinkirchen, einem kleinen Ort bei Rauschach in der Görlitzer Heide. Und wer von Laubern aus am rechten Ufer des Queises aufwärts wanderte, gelangt nach einer guten Wegstunde über Kerzdorf und Holzkirch nach Steinkirch. Es ist eines der ältesten Dörfer Schlesien. Bereits 1220 wurde es gegründet. Steinkirch hatte nun schon nahezu 700 Jahre hinter sich, als ich mich über Nacht in der Menzelschmiede im Oberdorf einfand. In eine Welt mit zwei Gesichtern setzte mich das Schicksal. Da war die Schmiede mit der großen Werkstatt, über deren breiten Eingangstor ein langes, dickes Brett hing, auf dem in großen Buchstaben zu lesen stand, englischer Hufbeschlag und Lehrschmiede. Hier befand sich das Reich meines Vaters. Seine Arbeitswelt war aber aus einem guten, gesunden Gefühl für das Ursprüngliche, der bäuerliche Lebenskreis vorgespannt, der das liebe Brot ganz unmittelbar lieferte. Ein Reich, in dem vor allem die Mutter unermüdlich schaltete und waltete. Beide Welten haben nachhaltig auf meine körperliche wie geistige Entwicklung eingewirkt. Ich höre noch aus frühen Kindertagen, wie da die großen Hämmer vom Vater und den Gesellen unten in der Schmiede auf den Amboss zuschlitten, wovon ich morgens um sechs erschrocken aufwachte, weil das ganze Haus davon erzitterte. Und ebenso weckte mich im Winter eine halbe Nacht, das heißt früh um fünf, der Takt der Dreschflegel in unserer Scheune. Freilich, es dauerte nicht allzu lange, da wandelte sich das beschauliche Dasein früher Kindheit in eine ernstere Welt. Da hieß es zupacken, in der Küche, im Stall, in der Scheune, auf der Weide und auf den Feldern. Die andere Welt meines jungen Daseins, die Welt des Handwerks, erweiterte und vertiefte Sinn und Verstand ganz beträchtlich. Allein der Umgang mit Eisen und Stahl, den die alte Kunst der Schmiede an sich hat, forderte viel Fleiß und Geschick. Die größte Kunst war freilich der Hufbeschlag, und mein Vater war berühmt dafür. Schon früh lernte ich die weitere Umgebung meines Heimatdorfes kennen. Und es wird für Sie jetzt besonders schön sein, diesen Gang gerade mal so in die nähere Umgebung mitzumachen wieder. An der Hand des Vaters, der Mutter oder der älteren Geschwister ging es oft zu Verwandten nach Oertmannsdorf, jenseits des Kreises. oder durch Apusch nach Eckersdorf, Gieshügel oder Langös. Wir hatten unsere Lieblingswege. Am meisten verlockt es uns aber immer wieder, die Wanderung von der Marklissa-Weißbrücke aus zu unternehmen. Und nach einer reichlichen halben Stunde Fußweg grüßte vom Felsenufer eine andere Befestigung, die Neidburg, von Fritz Pollack 1925 zur Jugendherberge ausgebaut. Und ein Stück flussaufwärts tut sich eine neue landschaftliche Schönheit auf, die Talsperre Goldentraum. Schon ihr Name ist vielsagend. Goldentraum heißt der Marktflecken auf dem rechten Berg in Ufer. Ein reizender Ort, von dem die Rengersdorfer, das liegt leider nahe, mit freundlichem Spott behaupten, es wäre die Stadt, wo die Gänse das Pflaster fressen. Naja, weil es da kein Skat, sondern weil da Rasendorf war, Grasdorfer. Na, es waren gemütliche Zeiten und in einem gesunden Wechsel von Arbeit und Feier, Ernst und Scherz, ich wuchs in diese Welt hinein, noch ohne zu wissen, welche Werte sie in sich waren. Das sollte das Leid mir bald offenbaren. Das Leid ist ganz harmlos fast gewesen, möchte man meinen. Aber wissen Sie, wer hat sich schon mal einen Arm gebrochen und dieser Armbruch wurde eigentlich lebensentscheidend. Bei Menzel ist das so gewesen. Als 10-Jähriger hat er sich einen Armbruch gebrochen und das war für ihn eine ganz entscheidende Sache. Warum? Er schreibt, das war so Ende März 1908, der Schnee war schon weggetaut, da ging so ein Junge, wie ich nämlich, mit der Geige unterm Arme vor der Steinkirche eine List. Mama Grüße. Wie ich und die Brecher so davor stürzte ich lieber am Gruser stehen, dass er doch so knollte. Die Geige blieb hehl, ob mein linker Arm tat, ortsmäßig lief, und ließ sich überhaupt nicht gerade liegen. Die Mutter der Häme, der schrock nicht schlecht über das Heffelunglücke. Gleich steckte sie mich als Bette und schickte Bruno mit dem Rade zum Wulf zur Pferde List. Da kam er gleich mit dem Auto angeprescht. Putt an Arm ist da mal eingerenkt und dann noch hat es Olfer so halbwege wieder vier geschert. Aber das dicke Ende sollte noch kommen. Wie nämlich der Dutta ein paar Tage da noch dann Arm und der Wulten Beweger, so tat das halt nimmer so und tat sehr wie. Nun blieb nicht besser übrig, ich musste erlauben. Na lauber, ne? Als Krankenhausform. Eide Stadt. Eide Fremde. Woher das klingt, ne? Ich kam mal viel wie ein Lammler, was der Fleischer holt. Na kurz und gut, so haben dort alles wieder ein Unge gebrucht. Und ich musste da bleiben. Eine ganze Nacht und war ein halber Tag. Mir kam das Vier wie in der halbe Ewigkeit. Endlich kommt die Erlesung. Die Mutter war so. Ich lebe, ich habe einen ganzen Lager. Nicht mehr surer Glicke gefehlt. Da lag ich nun. Gut aufgehoben. Es war das erste Mal an meinem Lager, dass ich also richtig der Himmel war. Durch die Mutter. Ja, die Mutter, diese unvergleichliche Frau, die alles wusste und kannte, Heilpflanzen und Pilze, Kirchenlieder und Psalmen, die auch alles konnte, nicht bloß backen, kochen, nähen, mit der Sense sauber das Gras mähen und ein zerbrochenes Axthalmler, also ein Axtstiel, ersetzen, als wär's der Stellmacher gewesen. Jetzt bei meiner Heimkehr aus dem Lauben erfuhr ich die Wahrheit des tiefsinnigen Wortes von August Winnig, das letzte Gleichnis der Heimat aber ist die Mutter. Sie ist für jeden Menschen eigentlich Anfang und Ende der Heimat. Wir haben ihn ja so oft gehört, nicht? Das kam immer und immer wieder zum Ausdruck. Dieses Erlebnis wurde in den ersten Tagen des Betthütens noch von einer geistigen Seite her vertieft, von der Muttersprache. Ich wollte mir durch Lesen die Zeit vertreiben. Die Lesebücher zweier Generationen waren schon mehrfach durchstudiert. Da brachte mir eines Tages die Tante Pauline aus Erdmannsdorf den gemütlichen Schlesinger, einen Heimatkalender. Hier fand ich Gedichte und Geschichten in schlesischer Mundart. Bald konnte ich die meisten auswendig. Dichterisch sind das keine Meisterstücke. mehr nur in Verse gebrachte spaßige Begebenheiten, aber ich begeisterte mich daran, denn die Heimat sprach da in gestalteter Sprache unmittelbar zu mir. Ja mehr, ich konnte diese Gedichte bald vortragen und wurde so ganz ungewollt in bescheidenem Maße zum Rufer und Künder der Heimat. Dies geschah zuerst bei einer Winterwanderung mit meinen Klassenkameraden oben im Kretzer von Birngurt und später im Lazarett von meinen Kriegskameraden. Sehen Sie, die Mutter und die Muttersprache, das sind ja zwei Elemente, die uns Menzel immer wieder gegeben hatte, die er als Kind so erfahren hatte. Und dieser Eindruck muss doch so mächtig und groß gewesen sein, dass das, was er hinterher getan und gegeben hatte, daraus entstehen konnte. Nun, das war die Kindheit. Das war die Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Bittere, aufregende, freilich auch aufbauende Zeiten brachten diese ersten Jahre nach dem Großen Krieg. Wir Deutschen, ein geschlagenes Volk, aus unserem Land in Ost und West große Gebiete herausgerissen. Als aber auch ganz Oberschlesien laut Vertragsentwurf von Versailles ohne weiteres an Polen fallen sollte, da erhoben sich die Deutschen und Deutschgesinnten im oberschlesischen Lande wie ein Mann. Durften wir Jungen da fehlen? Entschuldige, wenn ich ein bisschen persönlich werde, aber es gehört hier so dazu. Von meinem Studienfreund Helmut Nebel aus Friedeberg am Queis, dessen Vater Oberschlesier war, kam für mich der letzte entscheidende Anstoß, sich für die bedrängte Heimat einzusetzen. Nun begann unser Kampf für Oberschlesien. Von nun an waren wir Tag und Nacht dieser Aufgabe hingegeben. Es hieß vor allem, für die Heimat Oberschlesien zu werben, damit am Tage der großen Entscheidung ja keine deutsche Stimme fehle. So ging es mit dem Rad oder mit dem Auto in die Städte und Dörfer der Kreise Görlitz, Rothenburg, Laubern, Löwenberg und sogar westlich bis nach Sachsen. Das Kernstück dieser Heimatabende war jeweils erst ein Vortrag von Helmut Nebel über Oberschlesien, über politische, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung. Und dann folgte ich als Stimme der Heimat mit ernsten und heiteren Rezitationen. Vor allem in mundartlichen Darbietungen und mit Liedern zur Laute. Das Rahmenprogramm wurde von Chören, Volkstanzgruppen oder Turnern bestritten. Der ideelle Erfolg dieser Abende war oft so groß, dass vielerorts ein zweiter und dritter Abend folgen musste. Und nun lassen Sie mich ganz kurz einmal sagen, was mein Vater darüber geschrieben hatte. An den Veranstaltungen selbst wirkt es sich jetzt doch aus, dass Vater Menzel, also Menzel Wilhelms Vater, Meister im englischen Hofbeschlag und auch ein tüchtiger Musikant und Geschichtenerzähler gewesen war und dass die Mutter dem Jungen schon alle Liederseligkeit und Wachheit für Sprüche zu dem echten Sinne für die Lebenswahrheiten vererbt hatte. Dass der Zehnjährige, weil die gebrochene Knoche ausheilen musste, über ein paar gemütliche Schlesinger aus dem Hege Verlag in Schweinitz geraten und sich die Verse zusammenbuchstabiert hatte, denn Mundart war ja nie so einfach, und sie auswendig lernte. Das machte den Schmiedesohn Wilhelm Menzel eben damals schon zum Menzel Wilhelm. Nun, der Kampf um Volkstum und Heimat an der Grenze, der wird für beide damals zur Lebensaufgabe. Und Sie wissen es, der Kampf um die Heimat ist Ihre Lebensaufgabe geblieben. Wenn man so will, bis zum letzten Atemzug. Es kommt aber noch etwas dazu, was aus dieser Grenzlandarbeit stammte. Wir waren ja vor der Grenze, nicht? Als Blindschreiber. Drüben entwickelte sich ja, nachdem die Tschechoslowakei entstanden war, auch wieder ein recht bitterer Volkssturmkampf. Und da war es ein Mann aus dem Schönhengstau, der auch das Volkstum erkannt hatte und es hervorbrachte, auf eine ganz natürliche Art und Weise, etwas Bestimmtes, nämlich das Volkslied. Das war Walter Hensel. Und über diese Begegnung schreibt also Menzel: Träger der Bewegung im Sudetenschlesien war der Sudetenschleser Walter Hensel aus Mährisch Trüger im Schönhengstau. Seine erste große Singwoche in Finkenstein im Juli 23 war der mächtige Auftakt für weitere Wochen dieser Art. Der Finkensteiner Woche folgte eine gleiche in Schlesien. Als erste reichsdeutsche Singwoche, und zwar in Gnadenfrei, einer Herrenhuter Siedlung im Kreise Reichenbach im Eulengebirge. Der Aufruf zur Teilnahme erreichte auch mich. Ich folgte diesem Rufe ohne alles Besinnen, einfach in der instinktiven Sicherheit meines Gespürs, dass es hier um etwas Großes und Zukünftiges geht. Leider sind wir ja heute auf und dran, seit Jahren oder Jahrzehnten schon, diese Dinge zu verlieren. Und deswegen war es der Gesang besonders bedeutungsvoll, besonders für uns, dass wir jemanden hatten, der das aufrecht erhalten hatte. Und wir können uns eigentlich nur bemühen, und deswegen sind wir ja auch vielleicht hier, um das mit unseren bescheidenen Mitteln ein klein wenig weiterzutragen. Das, was Menzel uns eigentlich aufgegeben hat. Er schreibt nämlich zum Schluss in dem Buch: Noch stehen unsere Berge, noch rauschen die Jungbrünnlein von ihnen herab der Oder zu, aber die Fremden sitzen in unserem Land und wir sind daraus vertrieben. Geblieben sind die Bildler vor der Häme. Sie melden sich immer wieder bei uns. Sie kommen, auch wenn wir sie nicht rufen. Und das ist gut. Nein, das ist notwendig. Diese Bilder aber dürfen wir nicht still für uns genießen. Wir müssen sie anderen zeigen. Zu anderen davon sprechen. Und die uns zuhören und die mit uns die Bilder beschauen, müssen merken, dass wir unsere Heimat lieben. Dann aber steckt diese Liebe an. Die Alten wie die Jungen. Und dann... dann ist Heimat nicht verloren. Wir haben uns nur gedacht, dass wir das nun musikalisch weitermachen. Und ich werde hinterher noch einmal zwei Dinge vortragen, die Menzel auch zusammengetragen hat. Ich bin überzeugt, dass vieles ihnen von ihm selber bekannt ist. Aber ich denke, die Erinnerung, das Wiederbringen, dürfte ganz schön sein. Und er hat ja gesungen, ich kann also nicht lauter spielen, sonst würde ich das nachher gleich mitmachen, aber wir haben ja heute hier eine Musikgruppe und Launser, die das machen können. Wir wollen Sie bitten, nachher auch, wie das so allgemein auch bei Menzel üblich war, mitzusingen. Und damit es Ihnen nicht gar zu schwer fällt, nur für die, die ihr Text wirklich nicht können, der steht da drin in dem Heft hier, in dem Blatt, ne? Ihr habt es ja auf dem Tisch liegen, nicht? Da stehen sie nachher drin, was wir gemeinsam singen wollen. Aber die meisten kennen es ja auswendig.
So, meine Damen und Herren, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht. Wir werden uns so bemühen, solange auch wir es können, es fortzuführen, in seinem Sinne. Er ist ständig für uns doch ein ganz natürlicher Mensch gewesen. Ansprechbar für jeden, auf jeden Heimatabend. Wir haben so manche Abende gemeinsam mit ihm verbracht. Nicht hier in Hildesheim, sondern auch im, man kann fast sagen, in ganz Niedersachsen. Und er war doch immer, als wenn er einer von uns war, er hat sich nie besonders herausgestellt. Wir singen ihm jetzt, so überlegen noch einmal, bild dir nichts ein. Wenn man die Welt betrachtet, möchte man oft lachen über die Albernheit, was die Leute machen. Es bleibt den anderen oft alles vom Grund. Doch in der Natur, da gibt es nie uns doch schon. Bild dir nichts ein, bild dir nichts ein. Ist nur ein Mensch, kann's weiter nicht sein. Groß oder klein, arm oder frei, am Anfang
Thank you.
Wiesner, wie dem Soldaten ihr Mann aus Werner kommt, ist gebürtige Holländerin. Und wie wir Wiesli einstudiert haben, da konntest du Tag und Nacht nicht mehr schlafen, wenn es wer aus Holland kommt und lesen lernt. Ist das nicht allerhand? Das Schlimmste war, in meinem Alter,
Bye.
Danke. Ein bisschen umgebaut. Habt ihr gut zugehört, nicht? Was haben Sie gerade gesungen? Lass doch mal die Stunde Kind, wo's Herze zieht, zurück. Ich denke, das wäre so eine Stunde. Ja, weil Sie also Helmte kennt, sehen Sie mal, genau das ist auch wieder etwas, was Menze so uns erhalten hat und zusammengetragen hat. Ich habe es mit den Büchern, er hat es ja auch mit den Büchern gehabt. Kennen Sie das? Also wer es noch nicht kennt, der soll sich es möglichst bald besorgen. Ne? Die Reise ins Schlesierland. Das letzte Buch, das er geschrieben und zusammengetragen hat. Man kann ja so einen großen Haufen von machen, wenn man will. Naja, großer Heffer machen. Ne? Wie er sagen würde, von den vielen Büchern, die er herausgebracht hat, die er zusammengetragen hat. Er galt ja so als der beste Volkskundler unserer Zeit. Und dieses Buch ist bestimmt ein Vermächtnis, das er uns hinterlassen hat. Naja, und was bleibt uns anderes übrig, als daraus was zu nehmen? Weil unser alte Helm, der kennt, so die Landschaft, das Gebiet,